Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Andreas für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Die historischen Wurzeln des Weihnachtsbaumes liegen im Dunkeln. Eine verbreitete Lehrmeinung besagt, dass wichtige diesbezügliche Spuren nach Straßburg ins Elsass führen, und diese vertrat bereits auch schon vor 100 Jahren in der Weihnachtsausgabe des Jahres 1925 das Pinneberger Tageblatt in seinem Artikel über den Christbaumschmuck und dessen Geschichte. Dass man jenen seinerzeit offenbar mehr als heute mit Essbarem behängte, mag überraschen. Mehr aber wohl noch die Tatsache, dass man ihn damals als Schneesurrogat bisweilen mit Asbest bestäubte. Auch Lametta kannte man bereits, sprach davon aber interessanterweise noch in der eigentlich korrekt entlehnten weiblichen Form des Italienischen. Was man mit der Lametta alles anfangen konnte und wie und wo sie erfunden wurde, weiß Rosa Loy.
Der Christbaumschmuck und seine Geschichte von Werner Salzmann. Liegt nicht tiefer Sinn darin, dass der beständig sein grünes Kleid tragende Tannenbaum zum Träger der Wachskerzen erkoren wurde, die am Heiligabend gewissermaßen als Opfergabe entflammen? Da nun zu dieser Stunde alt und jung im Feiertagskleide den Tannenbaum umstehen, verfiel man darauf, ihn gleichfalls zu zieren. Nahe lag, dass man ihm als Baum Blumen und Früchte gab. Und dass dies geschah, geht aus dem uns unter dem Titel Memorabilia quaedam agenturali observata auf unsere Tage gekommene Aufzeichnungen vom Jahre 1605 eines dem Namen nach unbekannten Bürgers aus Straßburg im Elsass hervor, der zugleich zum ersten Male den geschmückten Weihnachtsbaum erwähnt. Er schrieb: Auf Weihnachten richtet man Tannenbäume zu Straßburg in den Stuben auf. Daran hängt man großen aus vielfarbigen Papier geschnitten Äpfel, Oblaten, Zischgold, Zucker etc. Nach dem nun folgenden, nur anfangs noch leserlichen Berichte kann man vermuten, dass damals dann noch um den Weihnachtsbaum ein viereckiger, mit brennenden Kerzen besteckter Rahmen gestellt wurde. Dass man Rosen an das grüne Tannenzweige heftete, dürfte vielleicht mit dem alten Kirchenliede »Es ist ein Ros entsprungen aus einer Wurzel zart« in Zusammenhang stehen. Wem einmal Gelegenheit geboten war, bei einer Weihnachtsbescherung einen mit brennenden Lichtern und rosafarbenen Papierrosen geschmückten Christbaum zu sehen, wird den schönen Anblick gewiss ständig vor Augen haben. Nicht weniger stattlich nimmt sich die Tanne jedoch am Heiligabend aus, wenn statt der Rosen auf ihren Zweigen als Ersatz für den Schnee, der auf ihnen draußen im Walde zur Winterzeit prangt, nicht brennende Watte oder Asbest gebreitet liegt. Solche Watte könnte man selbst wohl durch Tauchen in eine starke Salz- oder Alaunlösung und Trocknen danach herstellen, doch es ist geratener, sie gleich fix und fertig zu kaufen. Asbest hingegen, der sich vortrefflich auf dem dunklen Tannengrün ausnimmt, hat den Nachteil, dass er beim Abfallen vom Baume sich derart fest an Teppiche oder Möbel setzt, dass er von dort nur mühsam zu entfernen ist. Allein sicherlich liegt es nur in der Absicht von wenigen, ihren Weihnachtsbaum so schlicht zu zieren. Und man kann ihnen darin durchaus nicht Unrecht geben. Ist der Christbaum, den Dickens ein hübsches Spielzeug nennt, doch für die meisten mit gutem Recht ein Gegenstand, bei dessen Schmücken vor dem Heiligabend einer Arbeit, der man sich um keinen Preis entziehen würde, ihnen selige Erinnerungen aus der Jugendzeit zuhauf wieder nahen. Deshalb halten sie auch an der Art fest, in der ihre Eltern ihnen einst den Christbaum schmückten, und hängen vergoldete und versilberte Äpfel und Nüsse, Zuckerzeug, Schokolade, Pfefferkuchen, aus buntem Papier gefertigte Ketten, Naschereien und noch vielerlei andere Dinge an die Tannenzweige. Oben aber, an die Spitze des Christbaumes, kommt entweder ein großer funkelnder Stern oder ein Engel im goldenen Gewande, mit ausgebreiteten Schwingen, der in den Händen ein Spruchband mit der Inschrift »Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen« hält. Und ebenso wie sie werden, wenn sie einst die Augen zum ewigen Schlafe geschlossen, ihre Kinder und Enkel handeln. Dann kommen gleichfalls alljährlich zu Weihnachten, die das ganze Jahr sorgsam in Kästen verwahrten, aus dünnem Glase gefertigten Früchte, Kugeln, Eiszapfen, schwebende Engel, Sterne, Körbchen und was die bunten, silbern und goldig schimmernden Dinge sonst noch alles vorstellen, aufs Neue als Christbaumschmuck zu ehren. Ist ein Teil von ihnen vielleicht zerbrochen, wird darob wohl niemand groß jammern. Denn sicherlich gibt jedermann durch Neueinkäufe den rührigen und fleißigen Glasbläsern in Steinheit in Meiningen oder Lauscher in Thüringen, zwei Ortschaften, in denen groß und klein Jahr aus Jahr ein sich mit dem Anfertigen des überallhin zum Versand gelangenen Thüringer Christbaumschmuckes befassen, gern wieder einmal etwas zu verdienen. In den katholischen Gegenden Deutschlands wird in der Nähe des Christbaumes die Weihnachtskrippe aufgestellt, die mittels aus Holz geschnitzter Figuren die Vorgänge bei der Geburt des Heilandes zur Darstellung bringt. Künstlerisch wertvolle Weihnachtskrippen trifft man namentlich in Tirol, im sächsischen Erzgebirge, besonders hervorragend aber ist die reichhaltige Sammlung von Weihnachtskrippen im Bayerischen Nationalmuseum in München. In Norddeutschland nimmt man meist Abstand, die aus Holz geschnitzte Herde und deren Hirten, die jubilierenden Engel und das hochheilige Elternpaar mit dem Jesukindlein in der Krippe als Schaustück allein aufzubauen und zieht vor, die Figuren auf den mit grünem Moos belegten Ständer des Weihnachtsbaumes zu stellen. Erst seit 40 bis 50 Jahren ungefähr gelangt die Lametta oder Lahn und Plätt, wie man früher in Deutschland den dünnen, feingewalzten Gold- und Silberdraht nannte, als Schmuck des Christbaumes zur Anwendung. Bereits die alten Kulturvölker verstanden, mit Gold- und Silberfäden durchwirkte Stoffe zu fertigen. So lesen wir zum Beispiel im zweiten Buch Moses, dass Aholiab für Aaron von solchen Stoffen Amtskleider herstellte, und Plinius erzählt von einem goldenen Mantel, den Agrippina, die Mutter Neros, im Zirkus trug. Bis zum 10. Jahrhundert nach Christus wurden die zu Webereien verwendeten Metallfäden geschmiedet. Nach dieser Zeit aber zog man vor, sie mittels Zangen aus zu stärkerem Draht geformtem Metall zu ziehen. Da man auf diese Art jedoch nur Fäden von vielleicht 20 cm Länge gewann, konnte der Preis der Metallfäden kein niedriger sein. Der erste, der im 14. Jahrhundert für ihr Herstellen die Wasserkraft in Anwendung brachte, war ein Nürnberger, Meister Rudolf, der den Eisendraht hauptsächlich zu Panzerhemden für die Ritter verarbeitete. Durch seinen Sohn, der dem väterlichen Hause entfloh, wurde dann die Kunst des Meisters Rudolfs weiterverbreitet. Neuen Aufschwung nahm der Handel mit Metallfäden, die man bisher durch Hämmern, Walzen oder Plätten von Draht gewonnen hatte, durch die um das Jahr 1540 von einem Italiener namens Biringuccio gemachte Erfindung, laut der gut mit Gold oder Silber überzogene Drähte aus unedlen Metallen, ohne von ihrer edlen Umhüllung entblößt zu werden, sich zur Webereien geeignete Fäden ziehen und walzen ließen. Lange Zeit befasste man sich namentlich in Lyon mit der Fabrikation der zu Tressen, Troddeln und dergleichen benutzten Metallfäden, die als leonische oder lyonische Ware in den Handel kam. Beim Herstellen der für Christbaumschmuck bestimmten Lametta dagegen, deren Durchmesser nur ein Zehntel bis ein Zwanzigstel Millimeter beträgt, gelangen ausschließlich unedle Metalle oder deren Legierung zur Anwendung, wie zum Beispiel Aluminium, Nickel, Nickellegierungen, Tombak, Messing, Kupfer oder Bronze. Die Fäden selbst aber werden entweder auf galvanischem Wege vergoldet oder versilbert, falls man nicht, was einfacher und billiger zu stehen kommt, sie bloß durch schnell trocknende farbige Lacke laufen lässt. Das als Streu zum Verkauf kommende glitzernde Metallpulver, das über Nadeln des Christbaumes gestreut, diesen das Aussehen gibt, als sei er in einem Märchenlande gewachsen, ist nichts anderes als fein zerkleinerte Lametta.
Das war's von Asbestlametta. Übertreibt es nicht mit der Völlerei und wir legen euch auch morgen eine weitere Folge auf den Gabentisch. Bis dann!
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.